wenn man beispielsweise auf eine Website geht und nach einem Produkt sucht, dann ist da meistens AI dahinter.
Das ist Dr. Sören Petersen.
Das heißt, ich schreibe beispielsweise Code und dann frage ich die AI, wie kann ich diesen Code noch effizienter machen? Und auf einmal kriege ich Feedback und Vorschläge, wie dieser Code effizienter gestaltet werden kann.
Er ist Experte für KI und maschinelles Lernen bei Google.
Wie nutzen Menschen eigentlich AI und was sind beispielsweise auch Fairness-Komponenten von AI? Also all diese, das sind Aspekte, wo natürlich Google auch eine Rolle spielt.
KI kapiert, der Podcast der KI Campus Community.
Hallo, ich bin Lorena Markewitsch. Ich arbeite im Veranstaltungsbereich beim KI Campus und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinen Kolleginnen und Kollegen. In dieser Episode reden wir über die Welt der Wissensarbeit 2.0 und warum dieses Thema so unglaublich relevant ist. Wissensarbeit ist an sich schon ein großer Begriff, den viele bestimmt schon gehört haben. Im Grunde bezeichnet er alle Jobs, deren Fokus auf der Anwendung von Wissen liegt. Also im Bereich Kreativität, Analyse, Problemlösung. Und natürlich verändert KI die Art und Weise, wie wir Wissen schaffen, teilen, nutzen. Und es lohnt sich deshalb, über Wissensarbeit 2.0 zu reden. Gerade große Unternehmen wie Google sind Treiber dieser Veränderungen, die kaum mehr wegzudenken sind aus der Arbeitswelt. Deshalb freue ich mich sehr, dass Dr. Sören Petersen heute hier ist. Hallo Sören, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Hallo Lorena, vielen Dank für die Einladung.
Sören, du bist als AI-Specialist seit 8 Jahren bei Google tätig. Woher genau kommt dein Interesse an künstlicher Intelligenz?
Ich bin das erste Mal wirklich mit Datenanalyse während der Promotion in Kontakt gekommen und damals vor allen Dingen im Bereich angewandter Statistik. Also ich habe nicht in angewandter Statistik promoviert, sondern ich habe Statistik angewandt, um Daten zu analysieren. Und direkt nach meiner Promotion bin ich dann als Data Analyst, Business Analyst oder Data Scientist, Business Analyst zu Google gegangen. Und danach habe ich dann als Machine Learning Specialist bei Google Cloud angefangen. Das Interesse an Machine Learning kommt eigentlich aus zwei Bereichen. Der erste Punkt ist, dass wenn wir über Daten reden, dann reden wir oftmals über strukturierte Daten. Das heißt Daten, wenn wir uns das vorstellen können, die in einer Tabelle liegen. Und das Spannende in unserer Welt ist eigentlich, dass ein Großteil der Sachen, die wir sehen, beziehungsweise auch der Daten, die wir wahrnehmen, ja eigentlich gar keine strukturierten Daten sind, sondern es sind eigentlich Daten, die unstrukturiert sind. Kurz zur Erklärung, strukturiert bedeutet, was wir oftmals in Tabellenkalkulationsprogrammen sehen. Unstrukturiert sind zum Beispiel Bilder, Videos, es können aber auch Texte sein, es können auch Dokumente sein. Und was mit Machine Learning oder AI, ich benutze diese Begriffe jetzt synonym, generell kann man so definieren, dass man sagt, Machine Learning ist ein Teil von AI, also AI ist sozusagen der Oberbegriff und Machine Learning gehört dazu. Aber was Machine Learning jetzt macht, oder beziehungsweise was man mit Machine Learning jetzt Spannendes machen kann, ist, man kann eben auch diese unstrukturierten Daten verarbeiten und dann aus Daten Informationen erzeugen. Denn was man machen möchte, ist, man möchte Entscheidungen treffen, man möchte Dinge analysieren. Und dazu muss man natürlich erstmal anfangen und sagen, okay, ich habe hier Daten und die wandle ich in Informationen um. Und auf einmal kann man mittlerweile beispielsweise, man kann Sprache analysieren, man kann Bilder analysieren und das ist das Spannende am Machine Learning, beziehungsweise das ist der erste spannende Punkt.
Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, fällt oft der Begriff des maschinellen Lernens. Grundsätzlich kann man sagen, dass KI ein Oberbegriff ist, der sich auf die Schaffung intelligenter Maschinen bezieht. Das bedeutet, Maschinen können Aufgaben ausführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Das Ziel von KI ist es, Maschinen mit Fähigkeiten auszustatten, um Probleme zu verstehen, zu lernen, Schlüsse zu ziehen und Aufgaben autonom zu bewältigen. KI umfasst ein breites Spektrum von Technologien, einschließlich Sprachverarbeitung, Bilderkennung, Robotik und mehr. Maschinelles Lernen ist eine Methode innerhalb von künstlicher Intelligenz, bei der Maschinen durch Erfahrung lernen. Ziel von maschinellem Lernen ist es, dass Maschinen Muster in Daten identifizieren, um Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen, ohne explizit programmiert zu werden. Algorithmen werden dazu auf große Mengen von Daten trainiert, um Muster zu erkennen und Modelle zu erstellen, die dann auf neue Daten angewendet werden können. Zusammenfassend kann man also sagen, maschinelles Lernen ist Teil von KI, aber nicht alle KI ist notwendigerweise maschinelles Lernen, da es auch andere Methoden zur Implementierung von KI gibt.
Wenn wir über Machine Learning reden, dann haben wir natürlich einerseits die Modelle, ja, die stehen oftmals im Fokus, aber was dazugehört, ist natürlich noch eine komplette IT-Infrastruktur. Denn wenn man sich Machine Learning-Modelle in Produktion anguckt, und in Produktion bedeutet einfach, die Modelle laufen und machen irgendwas. Zum Beispiel, also man geht auf eine Webseite und man kriegt dann ein bestimmtes Produkt empfohlen oder eine bestimmte Serie empfohlen. Da sind ja Machine Learning Algorithmen dahinter, die dann beispielsweise eine Empfehlung geben. Und wenn man sich das anguckt, diese Modelle in Produktion, dann hat man noch einen kompletten IT-Bereich. Das heißt, dann geht es über die Datengewinnung, über die Datenverarbeitung, über das Trainieren der Modelle, über das Bereitstellen der Modelle und über das Verwalten der Modelle. Und das ist dieser zweite Punkt, den ich so spannend finde im Bereich Machine Learning, dass man eben diese sehr, sehr starke IT-Komponente hat, wo es wirklich darum geht, dass man viel Infrastruktur, Ingenieurswesen, also IT-Infrastruktur hat, die man im Bereich von Machine Learning noch mitdenken muss.
Das ist ganz schön komplex. Hast du ein Beispiel, wo du sagen würdest, das beschreibt sehr gut, wie dein Arbeitsalltag aussieht oder ja, wie du vorgehst?
Wie du ja schon anfangs gesagt hast, arbeite ich für Google. Genauer gesagt, ich arbeite für Google Cloud. Und unser Team hilft Kunden oder hilft unseren Kunden sozusagen bei der Umsetzung von Machine Learning Use Cases. Das heißt, wenn Kunden beispielsweise Machine Learning Use Cases angehen wollen, dann helfen wir unseren Kunden dabei, mit Hilfe unserer Produkte, mit Hilfe unserer Services, diese Machine Learning Cases sozusagen auch zu planen und auch umzusetzen.
Wir arbeiten fast alle täglich ganz selbstverständlich mit Google-Produkten, von der Suchmaschine über Softwarelösungen bis hin zu Hardware. Ursprünglich begann das Unternehmen als Suchmaschinenprojekt an der Stanford University und wurde 1998 in Kalifornien gegründet. Schnell wurde Google zu einem der führenden Technologieunternehmen weltweit. Damit spielt Google eine zentrale Rolle im digitalen Zeitalter und beeinflusst maßgeblich, wie wir arbeiten, kommunizieren und Wissen generieren und damit eben auch, was Wissensarbeit für uns bedeutet. Denn sobald Maschinen intelligent arbeiten, verändern sie auch menschliche Arbeitsprozesse grundlegend. Ende 2023 hatte Alphabet, das ist Googles Mutterkonzern, etwa 180.000 MitarbeiterInnen in 50 Ländern weltweit.
Ein klassisches Beispiel ist, und auch das ist Machine Learning, wir werden wahrscheinlich nachher noch auf den Bereich der Large Language Modelle kommen, aber es gibt ja ganz viel Machine Learning, was eben keine Large Language Modelle sind, und ein besonders spannender Bereich davon ist das Forecasting. Man möchte ja immer Sachen voraussagen, und Forecasting ist zum Beispiel im Retail-Bereich sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, dass man vorhersagen möchte, wie viel setze ich beispielsweise von einem bestimmten Produkt um, damit ich meine Lieferkette dementsprechend planen kann. Und da gibt es natürlich mehrere Schritte. Das heißt, die Frage, welche Daten erhebt man, wie werden die Daten gespeichert, wie werden die Daten verarbeitet, wie wird das Modell trainiert, wie kann man denn testen, wie gut ist das Modell, wie gut sagt das Modell hervor, ist die Vorhersage des Modells. Und dann auch die Fragen, wie oft muss das Modell wieder trainiert werden? Wie stellen wir das Modell bereit? Das ist beispielsweise so ein klassischer Case, den man mit Kunden im Retail-Bereich diskutiert.
Das heißt, die Personen, mit denen du zu tun hast, die du berätst, sind selbst auch Wissensarbeiter?
Jetzt natürlich die Frage, was die Definition von Wissensarbeiter oder Wissensarbeiterin ist. Aber ich würde sagen, ja, da wir viel mit Ingenieuren, Ingenieurinnen zusammenarbeiten. Wir arbeiten aber auch viel mit den Personen zusammen, die dann wirklich die Domain-Experten oder die Domain-Expertinnen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel eben bleiben, würde das bedeuten, dass man mit Data Scientists zusammenarbeitet, dass man auch beispielsweise mit den Data Engineers zusammenarbeitet, aber eben auch Leuten, die für diese Domäne speziell zuständig sind. Das heißt, die inhaltlich, also jetzt unabhängig von der technischen Ebene, erklären können, wie sagen wir eigentlich hervor, wie wir beispielsweise unsere Absätze planen. Also das gehört sozusagen auch mit dazu. Also um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, ja, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Wissensarbeiterinnen und mit Wissensarbeitern zusammen.
Ja, die Frage ist interessant. Was bedeutet Wissensarbeit eigentlich genau, zumal sich das ja gar nicht genau abgrenzen lässt? Also wenn jemand physisch arbeitet, heißt es ja nicht, dass die Person nicht trotzdem sehr logisch vorgeht. Und deshalb ist der Begriff auch gar nicht so ganz klar zu machen. Trotzdem, in dem Feld, in dem du arbeitest, verändert sich alles sehr rasant. Kannst du ein bisschen beschreiben, was da passiert ist und wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat?
Also hier würde ich insbesondere, wahrscheinlich zielt die Frage auch darauf ab, wie wird auch AI in Bezug auf Wissensarbeit genutzt oder welchen Einfluss hat AI auf Wissensarbeit? Und da kann man vielleicht Programmieren als schönes Beispiel nehmen. Wenn man programmiert, es gibt ja mittlerweile viele Unterstützung auch bei der Programmierungsarbeit. Und was hier beispielsweise AI tun kann, ist, dass einerseits eine Unterstützung geboten werden kann, wie man beispielsweise Code, den man geschrieben hat, verbessern kann. Das heißt, ich schreibe beispielsweise Code und dann frage ich die AI, wie kann ich diesen Code noch effizienter machen? Und auf einmal kriege ich Feedback und Vorschläge, wie dieser Code effizienter gestaltet werden kann. Und das ist natürlich toll, weil es mir ein direktes Feedback gibt und weil ich quasi wie so eine Art Tutor, wie so eine Tutorin habe, der die mir Feedback gibt auf die Wissensarbeit sozusagen, die ich gerade gemacht habe. Der zweite Bereich, der sehr interessant ist, ist, dass es natürlich auch viele Tätigkeiten gibt, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel des Programmierens, die vielleicht sehr repetitiv sind. Klassisches Beispiel, ich muss Docstrings einbauen in meinen Code, das heißt, ich muss Erklärungen einbauen, beispielsweise, wenn ich eine Funktion schreibe, was macht diese Funktion, was sind die Eingabeparameter, was sind die Ausgabe, Artefakte oder Parameter, oder ich muss sogenannte Tests schreiben, beispielsweise einen Unit-Test für eine Funktion. Und da kann mir AI wunderbar helfen, um eben diese sehr, sehr repetitiven Tätigkeiten, die ich halt häufig machen muss, um mich da einfach schneller werden zu lassen, damit ich mich wirklich auf die Sachen fokussieren kann, in denen ich besonders gut bin, beispielsweise ein Problem zu durchdenken, innovative Lösungen zu finden. Und das ist definitiv ein Punkt, wo AI einen Einfluss hat auf die Wissensarbeit. Ein zweiter Punkt, der interessant ist, ist, wir verbringen ja auch relativ viel Zeit mit der Suche. Das heißt, wenn man sich überlegt, wir hatten anfangs angesprochen, es gibt sogenannte strukturierte Daten, es gibt unstrukturierte Daten. Und ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das. Man hat ganz viele Dokumente, man möchte diese Dokumente durchsuchen. Beispielsweise, es kann sich um Gesetze handeln, es kann sich aber beispielsweise auch um Dokumentationen von Code handeln. Und wo hier Machine Learning oder AI helfen kann, ist beispielsweise, dass man besser Wissen durchsuchen kann oder dass man Dokumente besser durchsuchen kann. Und das nimmt einen natürlich auch einen großen Teil von Arbeit weg, die oftmals viel Zeit beansprucht. Und der dritte Teil, ich glaube, der ganz, ganz wichtig ist und der auch super interessant ist, ist das, was man mit AI natürlich auch machen kann, ist, man kann Sprachbarrieren überwinden. Wenn ich mit einem AI oder mit einem LLM sozusagen arbeite, dann kann ich natürlich das LLM in Englisch befragen, ich kann es in Deutsch befragen, ich kann es aber auch in Französisch befragen oder ich kann es beispielsweise auch in Farsi befragen. Und das ermöglicht mir natürlich auf einmal, Sprachbarrieren zu überwinden oder mir beispielsweise auch Sachen in einfacher Sprache ausgeben zu lassen, mir Zusammenfassungen in einfacher Sprache ausgeben zu lassen. Und das ist natürlich eine enorme Erleichterung auch für die Wissensarbeit.
Du hast jetzt schon viele Veränderungen angesprochen und deshalb schließt sich quasi logisch die Frage an, welche Rolle spielt Google?
Naja, zum einen spielt Google natürlich eine Rolle, was den Bereich der Forschung angeht. Klassisches Beispiel oder ein viel genanntes Beispiel ist natürlich das Papier Attention is All You Need aus dem Jahre 2017, was damals von Wissenschaftlern von Google publiziert wurde. Und das Papier ist deshalb so, ist so wohl bekannt sozusagen, weil das quasi die Grundlage gelegt hat für alles, was danach kam, was Large Language Modelle angeht, weil sie einfach in dem Papier die Transformer-Architektur definiert haben. Was wir aber auch oder was Google auch macht, ist natürlich, dass wir sehr, sehr viel beispielsweise auch Frameworks bereitstellen, Open-Source-Frameworks im Bereich von Data oder auch Machine Learning, zum Beispiel TensorFlow, JAX oder wenn es jetzt generell mehr um Applikationen geht, dann beispielsweise auch Kubernetes. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch ganz, ganz vielfältige Teams, zum Beispiel das People, AI und Research Team, das Pair Team, das ist ein multidisziplinäres Team bei Google, was sich unter anderem auch mit Aspekten auseinandersetzt, wie nutzen Menschen eigentlich AI und was sind beispielsweise auch Fairness-Komponenten von AI. Also all diese, das sind Aspekte, wo natürlich Google auch eine Rolle spielt.
KI kann immer mehr und mehr und das ist natürlich einerseits eine große Chance, andererseits können Nutzerinnen und Nutzer auch das Gefühl haben, vielleicht auch der Überforderung und ein bisschen herausfinden zu müssen, was kann ich individuell machen, damit ich für mich das beste Ergebnis bekomme. Wie kann man da vorgehen?
Ich glaube, wichtig ist es einfach mit den Modellen oder ich sage es einfach mit der Technik oder mit den Programmen umzugehen, ein Gefühl dazu für bekommen, wie funktionieren bestimmte Sachen und auch ein Verständnis dafür zu bekommen, was machen diese Modelle eigentlich, beziehungsweise was bedeutet das eigentlich? Also was ist so ein bisschen, was sind so die Grundkonzepte dahinter? Was passiert da eigentlich? Darüber hinaus besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, Modelle sozusagen an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Und wenn wir über die Anpassung reden, bedeutet das einfach, dass es unterschiedliche Verfahren gibt, wie man Modelle auf seinen spezifischen Use Case sozusagen anpasst. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist momentan, die sehr, sehr viel gemacht wird, ist das sogenannte Grounding. Und das Grounding ist einfach die Fähigkeit, dass man das Modell mit überprüfbaren Informationen verbindet. Klassisches Beispiel sind die sogenannten Retrieval Augmented Generation. Was dabei gemacht wird, ist, man klassisches Beispiel, man hat einen Chatbot für, sagen wir mal, für den Kundenservice und der Chatbot ist quasi ein AI-Modell, ein Large-Language-Modell und dieses Large-Language-Modell hat die Möglichkeit, auf eine Dokumentation zuzugreifen, beispielsweise auf Dokumentation über die Produkte, die ich anbiete und über die potenziell Fragen von den Konsumenten, von den Konsumentinnen kommen könnten. Und was hierbei passiert ist, dass das Modell sozusagen, wenn die Frage des Nutzers oder der Nutzerin oder des Konsumenten oder der Konsumentin gestellt wird, dass das Modell dann die Dokumentdatenbank durchsuchen kann und dann das passende Dokument sozusagen rausziehen kann und dieses Dokument als Kontext nutzen kann, um nachher seine Antwort zu geben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, der dafür sorgt, dass man eben diese Modelle an die eigenen Bedürfnisse beziehungsweise an die eigenen Informationen, sozusagen an die eigene Knowledge Base anpasst. Eine zweite Möglichkeit, die auch besteht, ist, dass man das sogenannte Feintuning macht. Das heißt, dass man das Modell entweder mit Supervised Learning oder mit Reinforcement Learning from Human Feedback spezifisch nochmal auf einen genaueren Anwendungsfall, den man selber hat, anpasst. Das sind unter anderem zwei Möglichkeiten, um eine individuellere Anpassung sozusagen an den eigenen Use Case durchzuführen.
Wir haben jetzt quasi schon grob mehrere Tools auch angesprochen. Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, wenn ich jetzt quasi gerade frisch aus der Uni komme und plötzlich mit einem Arbeitskontext konfrontiert bin, wie kann ich mich da reindenken? Wo kann ich ansetzen? Und wenn ich rausfinden will, wie kann ich damit erfolgreich sein?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, neugierig zu sein. Also wirklich zu schauen, wie funktioniert AI? Und da gibt es ganz unterschiedliche Zugangsstufen. Da gibt es eine sehr, sehr technische Zugangsstufe, eine sehr, sehr theoretische Zugangsstufe, aber eben auch eine sehr praktische Zugangsstufe, indem man einfach mal ausprobiert, wie funktioniert das eigentlich? Und einfach ein bisschen mit rumspielt. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, man sollte sich nicht, auch wenn es AI an sich wahrscheinlich für viele sehr, sehr technisch und sehr, sehr theoretisch erstmal sozusagen den Eindruck hat, sollte man sich davon nicht abschrecken lassen, sondern sich einfach die Frage stellen, welche Probleme löst es, ja? Und wie kann ich damit sozusagen meine Probleme oder meine Anwendungsfälle umsetzen? Zum Beispiel in dem konkreten Fall, den wir eben genannt haben. Wir haben gesagt, wir sind anfangs mit strukturierten, unstrukturierten Daten reingegangen. Und dass man sich einfach beispielsweise klar macht für den konkreten Fall, was diese Modelle können, ist, sie können beispielsweise unstrukturierte Daten nehmen, Dokumente, und können die denn zusammenfassen? Und das heißt, dass ich mir überlege, okay, also offenbar ist eine Möglichkeit von dieser AI, von diesem Tool, dass ich Zusammenfassungen erstellen kann von Dokumenten oder dass ich beispielsweise auch Fragen über bestimmte Dokumente quasi stellen kann und damit arbeiten kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich klar macht, was sind eigentlich die Grundfunktionalitäten? Was kann ich damit machen? Ich kann zum Beispiel Sachen erstellen, ich kann es zur Hilfe suchen, zur Suche. Und welche Probleme kann ich damit denn lösen? Und das Spannende ist dann, wenn man die eigene Kompetenz in seinem eigenen Feld nimmt und eben genau das mit diesen Fähigkeiten dieser Tools, in dem Fall der AI, verbindet, um diese besonderen Probleme in seinem eigenen Feld zu lösen. Beispielsweise, wenn man in der Biologie tätig ist, hat man andere Problemfälle, als wenn man beispielsweise in der Soziologie tätig ist und so weiter. Und wenn man dann die eigene Domänenexpertise kombiniert, eben mit den Fähigkeiten und mit den Möglichkeiten dieser technischen Tools. Ich glaube, dann können ganz, ganz viele spannende Möglichkeiten entstehen. Und uns nochmal zu wiederholen, ich glaube, man sollte sich dann von der technischen Dimension, weil es ist natürlich immer noch etwas sehr Technisches, wenn man sich diese Large Language Modelle oder wenn man sich AI im Generellen anguckt, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, sondern wirklich einfach den einfachsten Einstieg finden, den es gibt. Und dann einfach gucken, wie kann ich das auf mein spezifisches Umfeld und auf die Probleme, die ich habe in dem Bereich, in dem ich beispielsweise arbeite, wie kann ich das da nutzen?
Als ich dir gerade zugehört habe, habe ich mich gefragt, hältst du es für realistisch, dass man überhaupt noch um das Thema herumkommt in der Zukunft?
Ich habe natürlich keine Glaskugel, ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken. Allerdings ist es natürlich schon spannend zu sehen, dass natürlich in einer Vielzahl von Anwendungsfällen wir mittlerweile auf AI zurückgreifen. Ich hatte gerade das anfängliche Beispiel genannt. Wenn man beispielsweise auf eine Website geht und nach einem Produkt sucht, dann ist da meistens AI dahinter. Das heißt beispielsweise, ich gehe auf eine Website und ich sage, ich suche blaue Turnschuhe oder ich suche schöne blaue Turnschuhe, dann ist in den meisten Fällen eine AI dahinter. Wenn ich dann beispielsweise ein bestimmtes Produkt angezeigt bekomme, beispielsweise ich nehme diese blauen Turnschuhe und dann wird mir angezeigt, Kunden oder Kundinnen, die diese blauen Turnschuhe gekauft haben, haben auch dies oder das gekauft, dann ist auch AI dahinter. Wenn ich beispielsweise mit meiner Kreditkarte bezahle und ich eine Warnung bekomme, beispielsweise ihre Transaktion oder es ist irgendetwas komisch mit ihrer Transaktion, ja, dann ist da auch schon AI dahinter. Das heißt, einer der frühesten oder der früheren Fälle, die wir kennen von AI, wo AI wirklich dafür eingesetzt wurde im Zahlungsverkehr, um einfach zu gucken, was sind sogenannte Fraud Transactions, was sind keine Fraud Transactions. Das heißt, wir sehen AI in einer Vielzahl von Anwendungen, wo uns manchmal gar nicht so bewusst ist, dass AI dahinter steht. Und das ist sicherlich auch sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich kann kein Glaskugel gucken, aber ich gehe mir doch davon aus, dass natürlich die Thematik in der Zukunft noch weiter an Relevanz zunehmen wird.
Jetzt sind wir ja schon beim Thema Zukunft. Und trotzdem würde ich dich gerne noch fragen, welche Entwicklungen siehst du aktuell? Also du hast schon gesagt, du hast keine Glaskugel, aber trotzdem bahnen sich ja bestimmt Dinge an und Trends, die langsam erkennbar werden. Was ist deine Einschätzung?
Also was ich natürlich ganz spannend finde, sind jetzt die multimodalen Modelle. Wir reden ja oft von Large Language Modellen und das ist ja im Namen schon drin, das heißt Sprache, Language. Und was wir aus den letzten Jahren ja kannten, war, dass wir mit Sprachmodellen interagiert haben und dann beispielsweise gefragt haben, gib mir bitte eine Zusammenfassung von beispielsweise irgendeinem Buch oder schreib mir ein Gedicht. Und dann haben wir als Antwort Sprache bekommen. Das Spannende ist jetzt natürlich für uns, auch als Menschen, vieles basiert natürlich auch visuell. Das heißt, wir nehmen die Welt visuell wahr, wir nehmen die Welt aber auch auditiv wahr. Und mittlerweile gibt es ja sogenannte multimodale Modelle. Google Gemini ist so ein Modell, ist ein multimodales Modell. Und was diese multimodalen Modelle jetzt können, die können halt eben nicht nur mit Sprache interagieren, sondern die können auch mit beispielsweise mit Bildern interagieren oder mit Videos interagieren. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise sagen, ich habe ein klassisches Beispiel. Ich habe eine Schulaufgabe, wo ich irgendwas berechne in der Trigonometrie und dann schreibe ich es auf ein Blatt Papier. Dann zeichne ich quasi sozusagen meine Aufgabe und stelle meine Berechnung an mit Handschrift. Und was ich jetzt machen könnte, ist mit diesen multimodalen Modellen, die eben mittlerweile auch mit Bildern arbeiten, ich könnte das einscannen und könnte das Modell fragen, bitte gib mir eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich hier versucht habe zu lösen oder zu rechnen und sag mir, ob das richtig ist. Und wenn es nicht richtig ist, dann sag mir doch bitte, was die korrekte Antwort wäre. Und das ist natürlich spannend, weil jetzt habe ich eine Verbindung zwischen das Modell, erkennt sozusagen die Grafik oder die Zeichnung, die ich gemacht habe und auch meine Handschrift, versteht quasi, kann das Handschriftliche, den Text auch zu der Grafik sozusagen, die ich gezeichnet habe, zuordnen und kann aus dem gemeinsam dann die Frage beantworten, ist das eigentlich richtig, was ich hier gemacht habe? Also ist dieses Dreieck, wie ich das jetzt beispielsweise aufgezeichnet habe, berechnet habe, in Zusammenhang mit den mit dem Text, passt das eigentlich alles? Und das ist natürlich super spannend. Und das ist für mich persönlich momentan ein ganz spannendes, ganz faszinierendes Feld, dass wir jetzt, wie gesagt, diese multimodalen Modelle haben, die halt, wie gesagt, nicht nur Sprache können, sondern die jetzt beispielsweise auch mit Videos oder eben mit Bildern arbeiten.
Vielen Dank. Das war sehr interessant. Ich habe mich gefragt, wir hatten ja eingangs über Wissensarbeit und Wissensarbeit 2.0 gesprochen und auch ein bisschen die Abgrenzung zu physischer Arbeit. Meinst du, dass wir in Zukunft alle WissensarbeiterInnen sind?
Nee, du hattest ja schon am Anfang gesagt, dass selbst bei physischer Arbeit immer eine Wissensarbeit-Komponente dabei ist. Und ich glaube, Menschen sind immer Wissensarbeiter oder Wissensarbeiterinnen. Und das Spannende ist, dass ich glaube, diese Tools, die wir haben oder AI, dass gerade diese Kombination aus Mensch, der oder die diese Tools nutzt, dass das unabhängig davon, ob man Wissensarbeiter ist oder nicht Wissensarbeiter, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten doch von uns alle Wissensarbeiter sind, dass das für alle sicherlich eine Bereicherung ist für den sozusagen für die tägliche Arbeit und dementsprechend auch für die tägliche Wissensarbeit.
Vielen Dank, Sören. Das war ein gutes Schlusswort, glaube ich. Und in unserem Gespräch ist sehr deutlich geworden, dass ganz viel Bewegung in dem Thema steckt, dass es auch ganz schön komplex werden kann, aber dass es sich lohnt, neugierig zu sein und sich damit zu befassen. Wer sich gerne noch tiefer damit beschäftigen will, der findet ganz viele spannende Kurse und Insights auf dem KI-Campus und kann sich da weiterbilden. Und danke nochmal.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.